Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe und unsere Kraft, unser Beistand und unser Trost kommen von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue ewig hält und der das Werk seiner Hände niemals loslässt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und nun auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Wir wollen uns innerlich auf diesen Gottesdienst einstimmen mit dem ersten Lied, das uns vorgetragen wird.
Guten Morgen, liebe Gemeinde, herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Inmitten einer globalen Pandemie, die uns ja wirklich allen zu schaffen macht, inmitten von persönlichen Ängsten, Sorgen und Nöten, dürfen wir heute hören, wie der lebendige Gott zu uns sagt: Gedanken des Friedens habe ich über euch und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das steht in Jeremia 29, Vers 11. Ja, wenn Gott uns solches zuspricht, dann können wir getrost in die Zukunft blicken und fröhlich und befreit Gutes auch für andere tun. Dieser Trostgedanke, liebe Gemeinde, wird uns heute durch den Gottesdienst begleiten und hoffentlich auch darüber hinaus. Lasst uns beten. Gnädiger, barmherziger Vater, auch heute rufst du uns wieder als deine Gemeinde zusammen, um uns mit deinem Wort zu stärken und unsere unruhigen Herzen zu heilen. Hilf uns, dass wir es hören, aufnehmen und behalten. Mache uns fest in der Gewissheit, dass du uns leitest und liebst. Amen. In Verbundenheit mit dem Volk Israel sprechen wir gemeinsam die Verse aus dem Psalm 143, so wie sie auch im Gesangbuch stehen. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. In Gottes Gegenwart wollen wir nun bekennen, worin wir schuldig geworden sind vor ihm und den Menschen und wollen Gott um Vergebung bitten. Himmlischer Vater, du liebst uns wie ein Vater und du sorgst für uns wie eine Mutter. Wir bekennen vor dir, dass wir oft unfähig sind, als deine Kinder zu leben. Wir tun einander weh, wir lügen uns etwas vor, wir verachten andere. Wir zetteln Streit an, wir nutzen uns gegenseitig aus und wir zerreißen unsere Freundschaftsbänder. Wir machen uns und andere unglücklich und entfernen uns immer weiter von dir. Herr, vergib uns unsere Selbstsucht und Lieblosigkeit und bringe uns wieder zurück auf den Weg des Friedens. In Jesu Namen bitten wir, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich.
Gemeinsam beten wir: Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Schuld und führe uns zum ewigen Leben.
Herr, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich, erbarme dich.
Auf das Bekenntnis unserer Schuld antwortet Gott mit Erbarmen und mit Gnade. Wir dürfen neu anfangen. Und so hören wir auch heute sein vergebendes Wort aus dem Buch der Klagelieder. Denn dort heißt es: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Halleluja.
Als Schriftlesung hören wir Verse aus Römer 12. Da schreibt der Apostel Paulus: Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit dem Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergelt niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Worte des lebendigen Gottes. Und wir sind nun eingeladen, vor diesen Gott zu kommen, ihm zu ehren, ihm zu loben, mit Liedern, die wir nicht gemeinsam singen dürfen, aber ihr seid eingeladen, im Stillen mitzusingen, mitzusummen. Und wer möchte und kann, darf sie auch gerne erheben vor diesem großen Gott, vor dem Thron Gottes, vor dem wir uns jetzt stellen.
Dass du unser Ziel bist, dass du der Anker bist, an dem wir uns festhalten dürfen, dass du der Weg bist, der zum Vater geht. Wir danken dir, dass wir durch dich auch mutig vor den Thron Gottes kommen dürfen, dass wir dir begegnen dürfen, dass du da bist. Hab Dank dafür. Du bist gut.
Liebe füllst du mich, ich kann nur Zweifel ein. Hör ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Oh, preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schön.
Das ist der Grund, warum wir feiern.
Liebe Gemeinde, nun hat sich also erfüllt, was der Prophet Jeremia jahrzehntelang im Namen Gottes angekündigt hat und wovor er seine Landsleute so eindringlich, aber leider vergeblich gewarnt hat. Es kommt ein Volk von Norden, warnte Jeremia. Sie führen Bogen und Speer, sie sind grausam und ohne Erbarmen. Sie brausen daher wie ein ungestümes Meer und reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Zion. Und sie kamen, die Babylonier. Unter der Führung des Königs Nebukadnezar kamen sie nach Judäa und in die Stadt Jerusalem mit Gewalt, raubend, mordend, vergewaltigend, erbarmungslos. Die wichtigsten Männer und Frauen, die Fachleute und Führungskräfte führten sie anschließend als Kriegsbeute in ihr Land mit. Zurück blieben rauchende Trümmerhaufen, ein geplünderter und zerstörter Tempel, Tote, die nicht mehr gezählt werden konnten, Familien, die nicht mehr wussten, was aus ihren Angehörigen geworden war, Elend und handfester Hunger. Es ist das Jahr 587 vor Christus. Dieses Datum ist als nationales Trauma in die Geschichte Israels eingegangen und bis heute wird in Israel daran erinnert. Was ist aber aus den Weggeführten damals geworden? In gewisser Weise hatten sie Glück im Unglück, denn die Kriegstaktik der Babylonier war eine etwas andere als die der Assyrer, die einige Zeit zuvor das Nordreich Israel zerstört hatten. Während es den Assyrern immer darum ging, die Identität der eroberten Völker zu zerstören, indem sie ihre Opfer zerstreuten und unter andere Völker mischten, durften die Weggeführten in Babylon zusammenbleiben. Als Volksgruppe in der Fremde zusammenbleiben zu dürfen, das ist in dunklen Zeiten sehr, sehr viel wert. Und dennoch, wie kann man leben, weiterleben nach so einem erlittenen Trauma? Die Weggeführten sind entsetzt über das, was ihnen widerfahren ist. Sie wissen nicht weiter. Sie haben Heimweh, sie verstehen die fremde Sprache nicht. Alles erscheint so trostlos in diesem fremden Land, dunkel und ohne jede Perspektive. Selbst der Umstand, dass sie zusammenbleiben durften, wird sie nicht über all die Fragen hinweggetröstet haben, die ihnen auf der Seele brannten. Wie konnte es bloß dazu kommen? Was soll bloß werden aus uns, aus unseren Kindern, aus unserem Land? Hat der, der sich unser Vater im Himmel nennt, uns jetzt endgültig verworfen und verlassen? Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir uns in Buße üben und abwarten, was kommt? Sollen wir unsere Habseligkeiten gepackt lassen und auf eine baldige Rückkehr hoffen? Werden wir überhaupt jemals wieder unsere Heimat sehen? In dieser trostlosen Lage, liebe Gemeinde, erreicht sie der Brief des Propheten Jeremia. Mit einem kleinen Rest der übrig gebliebenen ist Jeremia im zerstörten Jerusalem zurückgeblieben. Vieles ist in der verwüsteten Heimat zu beklagen, aber Jeremia denkt auch an die Weggeführten. Ihr Schicksal ist ihm nicht egal. Vielmehr ist es Gott nicht egal, denn Jeremia handelt ja im Auftrag Gottes. Lasst uns einmal hören auf einen Abschnitt aus diesem Brief. Wir wollen ihn so hören, als ob er auch uns heute noch etwas zu sagen hätte. Und wir wollen hören, was in diesem Brief zwischen den Zeilen steht.
So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch hab wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl ergeht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch hab wegführen lassen.
Soweit der Abschnitt aus dem Brief Jeremias. Trost und Hoffnung sprechen daraus, klare Ansagen und vielversprechende Ausblicke, aber auch einige Wahrheiten, harte Wahrheiten, überraschende Wahrheiten und heilsame Wahrheiten. Die harte Wahrheit zuerst. Ja, sagt Gott, ihr sollt es wissen, ich war das. Ich habe meine Hand gegen euch erhoben. Ich bin es gewesen, der euch belagert hat. Ich habe euer Schreien nicht gehört. Ich habe euch in die Finsternis geführt. Ich habe dem grausamen König dabei die Hand geführt, ja ihm sogar den Weg gewiesen. Nichts von dem, was euch widerfahren ist, ist ohne mein Wissen und ohne meinen Willen geschehen. Und spätestens jetzt, liebe Gemeinde, muss uns das falsche Bild vom lieben Gott zerbrechen. Viele Gläubige neigen doch dazu, Gott sofort zu entschuldigen, wenn es zu Schicksalsschlägen oder Naturkatastrophen kommt, so wie jetzt in Zeiten der Pandemie. Wie schnell waren doch einige Kirchenvertreter dabei, Gott jegliche Beteiligung an diesem weltumspannenden Unglück abzusprechen. Gott habe damit nichts zu tun, hieß es da sofort nach den ersten Schreckensmeldungen. Auf keinen Fall dürfe man annehmen, es könne sich um eine Strafe Gottes handeln. Ein Virus, das Menschen tötet, kann doch nicht vom Gott Jesu Christi kommen. Wirklich? Die Bibel ist da realistischer. Und Gott selbst bekennt sich ja dazu, dass nichts in dieser Welt ohne sein Mittun und Dulden, ohne sein Zulassen, sein Fördern und sein Gewähren geschieht. Er ist ja der Anfang und der Ende. Er ist der Schöpfer und Herr des Universums. Alle Dinge sind von ihm und zu ihm geschaffen. Alles ist in seinen ewigen Ratschluss eingeschlossen. Wenn es aber so ist, dann nützt es nichts, Gott mit klugen Worten zu entschuldigen und ihn nicht für zuständig zu erklären. Dann nützt es nichts, nur auf das menschliche Tun hinzuweisen. Es nützt nichts, es dem Teufel in die Schuhe zu schieben. Es nützt nichts, von blöden Zufällen und unglücklichen Umständen zu sprechen. Und es nützt auch nichts, sich in falscher Sicherheit zu wiegen, nur weil man glaubt, man gehöre zum erwählten Volk Gottes. Diese harte Lektion mussten nun auch die Weggeführten lernen. Am eigenen Leib mussten sie erfahren, dass Gott kein unbeteiligter Zuschauer ist, der tatenlos zusieht, wenn Unrecht geschieht. Wenn Menschen einander belügen und betrügen, wenn Eltern ihre Kinder missbrauchen, sie als Sexsklaven an Kriminelle verkaufen oder sie gar opfern. Er sieht nicht tatenlos zu, wenn Menschen sich auf Kosten anderer bereichern, wenn die Schöpfung ausgebeutet und geplündert wird. Und es macht Gott rasend, wenn das sogenannte Volk Gottes schamlos Götzendienst betreibt, aber dann, wenn es eng wird, ihn bitter anklagt und alle Hilfe von ihm einfordert. All das geschieht bis auf den heutigen Tag, auch unter Christen. Wir müssen wissen, dass Gott manchmal zu sehr drastischen Mitteln greift, um uns zur Umkehr zu bewegen, weil wir sonst nicht auf ihn hören würden, weil wir sonst nie dazu kämen, unser Tun zu hinterfragen und Vergebung zu suchen. Und weil die Konsequenz dieses Nichthörens noch viel schlimmer wäre. Niemand von uns wäre noch je vor dem anderen sicher. Nirgendwo auf dieser Welt gäbe es noch Recht und Gerechtigkeit. Unschuldige würden daran zugrunde gehen. Und wir alle würden ohne Reue und Umkehr zum lebendigen Gott für Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Ich will sie wegschleudern und will sie ängstigen, damit sie sich finden lassen. Das ist die harte Wahrheit und die tiefe Absicht Gottes hinter seinen Gerichten. Er will nicht, dass wir zusehenden Auges in unser Verderben rennen. Er will nicht den Tod derer, die in Schuld verstrickt und darin gefangen sind, aber er will ihre Befreiung und ihre Umkehr zum Leben. Darum lässt er uns nicht. Darum überlässt er uns nicht einfach uns selbst. Darum geht er uns nach, sucht uns, ruft uns, geht mit uns, auch in die Fremde, auch ins Exil, auch in die Krise, auch in die Dunkelheit. Und das ist die zweite, die überraschende Wahrheit, die aus dem Brief des Jeremia zwischen den Zeilen zu uns spricht. Gott ist bei den Weggeführten. Seine Reichweite ist nicht nur auf Jerusalem und den Tempel begrenzt. Seine Gegenwart und Herrlichkeit sind nicht mit der Zerstörung des Tempels mit zugrunde gegangen. Sein Heiliger Geist kennt keine Grenzen. Er ist ja überall dort, wo Menschen ihr Herz für ihn öffnen, wo sie ihn im Glauben anrufen, ihn suchen, ihn um Vergebung bitten. Da ist Gott zur Stelle, sofort. Er wartet ja nur darauf. Wie ein Vater, der sehnsüchtig auf die Rückkehr seines verlorenen Sohnes wartet, um ihm dann entgegenzulaufen und ihn endlich an sein Herz zu drücken. Gedanken des Friedens habe ich für euch und nicht des Leides, sagt Gott. Welchen Trost müssen diese Worte den Exilanten gegeben haben? Ja, sie müssen die Konsequenzen ihres Handelns tragen, das wissen sie jetzt. Ja, sie müssen ihre Abkehr von Gott und seinen Geboten teuer bezahlen und bitter bereuen. Aber in alledem dürfen sie wissen, dass sie nicht für immer von ihm verstoßen und verlassen sind. Die Zeit des Gerichtes ist begrenzt und Gott selbst sorgt ja dafür, dass sie in der Fremde als Volk überleben, dass sie mit allem Notwendigen versorgt sind, dass sie ein Auskommen haben, dass sie sich weiterentwickeln, sich mehren, sich freuen, ja leben können. Immer wieder begegnet uns in der Bibel das Bild dieses unfassbar gnädigen Gottes, die den Verlorenen nachgeht und sich ihrer erbarmt. Er tut das, weil es ihm sonst das Herz zerreißt. Was kann mich in meinem Jammer erquicken, spricht Gott in Jeremia 8. Mein Herz ist in mir krank. Siehe, mein Volk schreit aus fremdem Lande her. Will denn der Herr nicht mehr Gott sein in Zion? Oder soll es keinen König mehr haben? Mich jammert von Herzen, dass mein Volk so ganz zerschlagen ist. Ich gräme und entsetze mich. Ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen könnte die Erschlagenen meines Volks. Nein, hier ist kein lieber Gott, der beide Augen feste zudrückt, wenn Sünde und Unrecht geschieht. Sein hartnäckiges, geduldiges Ermahnen und Drohen, sie bleiben auf Dauer nicht ohne Konsequenzen. Und ja, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wie es im Hebräerbrief heißt, wenn er sich aufmacht, das angekündigte Gericht zu vollstrecken. Aber hier ist auch kein rachsüchtiger Gott, der blind um sich schlägt, der sich am Schmerz seines Volkes weidet oder gleichgültig zuschaut, wenn Hunderttausende leiden und sterben. Der Blick, den uns Gott hier in sein Herz gewährt, zeigt uns einen liebenden und gerechten, einen gnädigen und barmherzigen Vater, der selbst am meisten unter der Entfremdung und Verlorenheit seiner Kinder leidet. Und so brennend ist seine Liebe, so groß und so endlos sein Erbarmen, dass er den Exilanten schon hier und jetzt, noch in Zeiten des Gerichtes, Vergebung, einen Neuanfang und das zukünftige Heil zuspricht. Das ist die dritte, die heilsame Wahrheit, die zu den Weggeführten und auch zu uns heute aus dem Brief spricht. Ihr werdet mich suchen und finden. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Mit so einer Heilszusage, liebe Gemeinde, kann der Mensch wieder zur Ruhe kommen, kann er Frieden finden und die Lebenssituation annehmen, in der er gerade ist, die Koffer auspacken, alle Unrast, alle Unsicherheit, alle Ungewissheit und Ungeduld ablegen und sich getrost auf das Hier und Jetzt einlassen, auch wenn er sich zuweilen noch ganz schön fremd fühlt in der Welt, die ihn umgibt. Wenn die eigene Zukunft gesichert ist, liebe Geschwister, wie Gott es hier zusagt, dann kann das Kreisen der Gedanken um sich selbst endlich aufhören und Platz machen für anderes. Hoffnung und Zukunft will ich euch geben, spricht Gott. Ja, wenn das der Wille Gottes ist für sein Volk, für dein, für mein Leben, dann kann doch auch bei uns endlich wieder Freude einziehen, trotz der Tränen, die noch geweint werden, trotz der Angst, die uns manchmal wie ein Raubtier anfällt, trotz der Zweifel, die uns zuweilen alle Zuversicht zunichte machen. Wenn Hoffnung und Zukunft der Wille Gottes für unser Leben sind, dann können Eigensucht und Ich-Bezogenheit endlich zurücktreten und Platz machen für Nächstenliebe und Selbstlosigkeit. Weil unsere eigene Zukunft gesichert ist, liebe Gemeinde, können wir anfangen, für Menschen in unserer Umgebung zu beten, uns in unserer Gemeinde, in unserem Dorf, in unserer Stadt, in dem Land, in dem wir leben, einzubringen. Wie hat das Martin Luther ausgedrückt? Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Das Fantastische an Gottes Heilszusage ist aber, dass sie nicht nur auf das irdische Leben begrenzt ist. Gott schenkt uns Hoffnung und Zukunft, die über den Tod hinausreichen. Dafür hat er sich mit dem Blut seines Sohnes Jesus Christus verbürgt. Ja, diese Welt geht ihrem letzten und endgültigen Gericht entgegen. Das lässt Gott uns im Buch der Offenbarung wissen. Aber er lässt uns auch wissen, wo wir Rettung und Zuflucht, Erbarmen und Vergebung finden. Am Kreuz seines Sohnes Jesus nämlich. Dort, wo der menschgewordene Gott die Strafe für unsere Sünde auf sich selbst genommen hat und uns vor sich selbst gerettet hat. Das ist der Ort, wo wir vor seinem Zorn sicher sind. Das ist der Ort, wo Schuld vergeben, wo der Tod besiegt, wo jedem Suchenden ein Neuanfang geschenkt wird. Dort am Kreuz ist der Ort, an dem Gott uns sein liebendes Herz sehen lässt, wo alle Angst und Ungewissheit aufhören. Lasst uns immer wieder im Glauben diesen heiligen Ort aufsuchen, liebe Geschwister, und dann getrost und mit neuem Lebensmut in das Hier und Jetzt zurückkehren und mit neuer Zuversicht in die Zukunft blicken. Und in der Zwischenzeit lasst uns das eine oder andere Apfelbäumchen pflanzen. Amen. Lasst uns nun gemeinsam mit der Christenheit auf der ganzen Welt unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.
Ich bin bei dir, wenn die Wellen hochschlagen. Ich bin bei dir, wenn das Meer um dich tost. Ich bin bei dir, du musst niemals vertagen. Ich habe dich immer im Blick. Ich bin bei dir und ich kenne dein Fragen. Ich bin bei dir, schaue tief in dein Herz. Ich bin bei dir und ich werde dich tragen, ich will nur dein Glück. Ich schenke dir Zukunft und Hoffnung. Suchst du nur die Quelle des Lebens beständig bei mir. Ich schenke dir Zukunft. Hoffnung.
ich bin immer bei dir, immer bei dir. Ich bin immer bei dir, immer bei dir. Ich bin bei dir auch an traurigen Tagen, ich bin bei dir auch inmitten der Nacht. Ich bin bei dir, hör mein Herz für dich schlagen, denn ich geb gut auf dich Acht. Ich bin bei dir, gerade in stürmischen Zeiten. Ich bin bei dir und ich schwärme um dich. Ich bin bei dir, werd dich immer begleiten. Verlass dich auf mich. Ich schenke dir zu.
Vielen Dank für die Kollekte am vergangenen Sonntag. Für das Johanneum sind 559,33 Euro zusammengekommen und für die ambulante Hospizarbeit 146,01 Euro. Heute sammeln wir zum einen für das evangelische Schulzentrum Talita Kumi. Gelegen nahe Bethlehem beherbergt das Schulzentrum einen Kindergarten, ein Mädcheninternat, eine Hotelfachschule und ein Gästehaus. Und hier wird palästinensischen Kindern und Jugendlichen eine Schul- und Berufsausbildung ermöglicht. Und der weitere Kollektenzweck dient dazu, unsere Partnerkirchen im Ausland bei der Sanierung und Erhaltung von Kirchengebäuden zu unterstützen. Es gibt am Ausgang wieder zwei Kollektenkörbchen und die jeweiligen Kollektenzwecke sind angebracht auf den Körbchen. Und jetzt ist es so, wir werden ja im Anschluss an diesen Gottesdienst eine Gemeindeversammlung haben. Wer also nicht an der Gemeindeversammlung teilhaben möchte, der kann gerne im Anschluss an den Gottesdienst die Kollekte hinterlassen. Ansonsten bitte ich uns alle, dass wir erst nach der Gemeindeversammlung spenden. Dann gibt es noch etwas zu dem ursprünglich geplanten Mini-Bazar zu sagen. Nun wurde Corona-bedingt auch der geplante Verkauf von Bazar-Artikeln nach den Gottesdiensten abgesagt. Aber dazu wird uns Cornelia noch gleich mehr sagen.
Ja, der Bazar. Ich muss gestehen, das Hin und Her hat mich jetzt doch ein bisschen wuschig gemacht. Ich hoffe, dass ich das, was ich sagen will, auch wirklich rüberbringe. Mitgenommen habe ich mir diesen Zettel. Den findet man in der Neuen mittendrin. In der Neuen mittendrin, da steht auch drin, was wir zum Schluss geplant haben, nachdem wir wirklich monatelang hin und her neu geplant und, nämlich Bazar-Häppchenweise. Gestern haben wir jetzt diesen Zettel reingelegt. Auch Bazar häppchenweise ist abgesagt. Konzerte, Bazar, alles. Aber, und jetzt komme ich dazu, zu dem, was ich eigentlich sagen will. Unsere Begünstigten, die Bazarzwecke, die brauchen das Geld, was wir durch den Bazar normalerweise eingenommen hätten, nötiger denn je. Und deshalb haben wir hier auf dem Zettel auch unsere Bankverbindung angegeben. Deshalb liegen vorne auch Überweisungsträger. Und deshalb gibt es auch, obwohl alles abgesagt ist, so einzelne Privatinitiativen, die Leute von sich aus auf die Beine stellen. Krippen werden schon verkauft, Türkränze. Ich weiß, die Gisela Neuschäfer plant etwas. Wundert euch also nicht, wenn jemand auf euch zukommt und es geht um Dinge für den nicht stattfindenden Basar. So, und jetzt noch meine Bitte an euch. Bitte denkt alle im Gebet, auch im Gebet und nicht nur finanziell an unsere Basarzwecke. Die Bärbel Ackerschott, die hatte mir in einem unserer letzten Gespräche gesagt, was für uns ganz wichtig ist, ist das Geld. Ja, das ist wichtig, aber wir hier im Notell, wir fühlen uns getragen von der Gemeinde in Denklingen. Und das ist, was wichtig ist.
Es ist zu sagen, dass ab Montag leider alle gemeindlichen Gruppentreffen wegen Corona-Einschränkungen bis auf Weiteres ausfallen müssen. Die Gottesdienste finden aber weiterhin statt und das ist die gute Nachricht. Herzliche Einladung also zum Gottesdienst am kommenden Sonntag und auch ja zu der Gemeindeversammlung, die jetzt gleich hier im Anschluss stattfindet. Es ist so, wir werden einen Moment Pause haben nach dem Gottesdienst zur Erholung und dabei ist die Bitte, dass ihr alle bitte auf euren Plätzen sitzen bleibt, bis die Gemeindeversammlung beginnt. Weiter ist der Gemeinde Folgendes abzukündigen. Verstorben ist Herr Herbert Zittlau aus Löffelsterz. Die Trauerfeier fand bereits vergangene Woche statt. Ebenfalls verstorben ist Frau Adeltraut Schumacher aus Oberzielenbach. Die Beerdigung soll in der kommenden Woche auf dem Friedhof in Wallerhausen stattfinden. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist der Trost und die Hoffnung, aus der wir leben und die wir getrost auch an Trauernde weitergeben dürfen. Wir wollen nun Fürbitte halten und erheben uns dazu.
Und die einzelnen Gebetsabschnitte können wir mit dem gemeinsamen Ruf »Höre unsere Bitten« bekräftigen. Ewiger Vater, Hoffnung und Zukunft willst du uns geben. Wir danken dir für dieses tröstende Wort und bitten dich, lehre uns zu vertrauen, dass dein Wort gilt, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Herr, dein Wort ist wie Licht in der Nacht. Sprich, damit es das Leben der Gequälten hell macht. Gedenke der Folteropfer, gedenke derer, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind, damit ihre Wunden heilen und die Gewalt sie nicht weiter beherrscht. Gedenke der Opfer von Stürmen, Beben und Fluten, damit ihnen alle nötige Hilfe gegeben wird. Wir bitten um deine Gedanken des Friedens für sie und rufen gemeinsam, höre unsere Bitten. Herr des Lebens, dein Wort befreit und gibt neuen Mut. Sprich, damit es den Weg zum Leben zeigt. Gedenke derer, die jetzt besonders unter der Pandemie leiden. Gedenke der Erkrankten und der Isolierten, damit sie deine Nähe spüren. Gedenke derer, die ihre Arbeit verloren haben oder ihren Beruf nicht mehr ausüben können, damit sie eine neue Perspektive finden. Gedenke aller, die in Angst erstarrt sind, damit sie neuen Lebensmut fassen. Gedenke der Ärzte und Krankenpfleger, damit sie neue Kraft finden. Wir bitten um deine Gedanken des Friedens für sie und rufen gemeinsam, höre unsere Bitten. Wunderbarer Ratgeber, dein Wort verändert die Welt. Sprich, damit es die Herzen der Mächtigen verwandelt. Gedenke der politischen Anführer Europas, damit sie das Zusammenleben der Menschen und den Frieden schützen. Gedenke derer, die in unserem Land politische Verantwortung tragen, damit sie der Einheit dienen und dem Hass wehren können. Gedenke derer, die im öffentlichen Dienst täglich ihr Leben für andere riskieren, damit sie geschützt und gestärkt werden. Wir bitten um deinen Gedanken des Friedens für sie und rufen gemeinsam: Höre unsere Bitten. Friede, Fürst der Welt, dein Wort versöhnt und schenkt Freude. Sprich, damit es Worte in uns formt und belebt. Gedenke deiner weltweiten Gemeinde, damit sie Werkzeug deines Friedens ist. Gedenke aller, die dich an ihrem Ort mit ganzem Herzen suchen, damit sie dich finden. Gedenke aller, die zu uns gehören und die wir lieben, damit wir Zukunft und Hoffnung haben vor dir. Im Vertrauen auf Jesus Christus, dein lebendiges Wort, bitten wir um deine Gedanken des Friedens für uns alle und rufen gemeinsam: Höre unsere Bitten. Wir wollen nun eins werden in dem Gebet, das du uns zu beten gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich bitte euch, euch nochmal zu erheben zum Segen Gottes. So geht nun in die neue Woche unter dem Segen des gnädigen und barmherzigen Vaters. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.
So, ich bin gerade noch mal angesprochen worden von unserem Spezialisten, was Lüftungstechnik angeht, dem Jochen Nikodemus. Wir würden jetzt nach dem Gottesdienst doch so machen, dass wir hier einmal durchlüften und dafür doch bitte die Kirche verlassen und dann so 10 Minuten einmal hier neue Luft reinlassen, auch wenn es nicht ganz passiert, aber damit wir mit den Corona-Maßnahmen einigermaßen klarkommen. Also ich in meinem nicht technischen Verständnis war davon ausgegangen, das macht keinen Unterschied, aber der Jochen sagte gerade, es macht einen Unterschied, also sollten wir auf die Spezialisten hören. Danke für den Hinweis.
Sich verbrüdert und dich beim Namen nennt, der Gott, der dich noch aufhängt, wenn du im Fallen bist, dieser Gott segne dich.
Der Gott, der sich erniedrigt, weil ihn dein Schmerz bewegt, der Gott, der seine Flügel voll Liebe um dich legt, der Gott, der dich nicht aufgibt, wenn du den Weg verlierst.
Dieser Gott segne dich, der Herr segne dich, erhebe sein Angesicht auf dich.
sich verbrüdert und dich beim Namen nennt, der Gott, der dich noch aufhängt, wenn du im Fallen bist, dieser Gott segne dich.
Der Gott, der sich erniedrigt, weil ihn dein Herzschmerz bewegt, der Gott, der seine Flügel voll Liebe um dich legt, der Gott, der dich nicht aufgibt, wenn du
shame.